Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Trauer am Tag der Beisetzung von Königin Elisabeth II. Großbritannien gedenkt der Queen mit 2 Schweigeminuten. Mit einem Staatsbegräbnis hat Großbritannien Abschied von der Monarchin genommen. Zu der Trauerfeier in Westminster Abbey waren 2000 Staatsgäste nach London gereist, unter ihnen Präsidenten, Regierungschefinnen und Chefs und Monarchen aus der ganzen Welt. Anschließend wurde der Sarg der Queen nach Windsor gebracht. Dort wird Elisabeth II. Noch am Abend im Familienkreis beigesetzt.
Ein Klagelied auf dem Dudelsack und ein trauernder König. Charles III. Nimmt Abschied von seiner verstorbenen Mutter Elisabeth II. Und die Welt schaut zu. In der Westminster Abbey haben sich Staatsoberhäupter und Ehrengäste aus vielen Ländern versammelt, um eine Monarchin zu ehren, die 70 Jahre die Krone trug und eine Ära prägte. Menschen, die sich in den Dienst anderer stellen, sind selten. Führende, die sich in den Dienst anderer stellen, sind noch seltener. Aber am Ende werden jene in Erinnerung bleiben, die sich in den Dienst anderer stellen, während jene, die sich an Macht und Privilegien festhalten, schon längst vergessen sind. Es ist das erste Staatsbegräbnis im Vereinigten Königreich seit mehr als 50 Jahren. Höfisches Zeremoniell und Pomp, exakt einstudiert und bewegend zugleich. Überall an der Strecke in London verfolgen Menschen die Prozession. Und auch später, am Nachmittag in Windsor. Eine Ehrengarde und Würdenträger geben der verstorbenen Königin das Geleit hinauf zum Schloss. Dort warten auch ihr Lieblingspferd und ihre geliebten Hunde. Als wir auf einmal das Auto mit unserer Königin sahen, ich glaube, da war jeder hier gerührt. Es war wunderbar, mit meinen Kindern hier zu sein. Ich wollte, dass sie diesen historischen Moment miterleben. Es war sehr emotional. Eine brillante Monarchin. Eine wie sie gibt's nie wieder. Aber ich wünsche König Charles das Allerbeste. In der St. George-Kapelle dann der Aussegnungsgottesdienst. Hier findet Elisabeth II. An der Seite ihres Mannes, Prinz Philipp, ihre letzte Ruhestätte. Ihre Ära ist zu Ende. Eine neue beginnt.
Annette Dittert in London. Sie haben den Tag in London miterlebt. Wie haben Sie die Stimmung empfunden?
Man musste kein Fan der britischen Monarchie sein, um diesen Tag, diesen letzten Akt, das Finale der 10-tägigen Trauerzeremonie tief berührend zu finden. So ging es mir persönlich und so ging es hier vor der Westminster Abbey und so ging es der mehr als 1 Million Menschen, die von hier bis Windsor die Straßen säumten. Denn mit Elisabeth II. Ist ein Teil der historischen Identität Großbritanniens gegangen. Sie war die Brücke zu einer Zeit, in der das Königreich noch ein globales Weltreich war, die lebendige Erinnerung daran. Und dieses Zeitalter, das ist mit dem heutigen Tag endgültig vorbei. Auch wenn es noch eine Weile dauern dürfte, bis die Briten, wenn sie morgen aus ihrem 10-tägigen Trauernebel wieder in der Realität erwachen, das wirklich realisieren.
Ja, God Save the King wurde in Westminster Abbey gesungen. Was kommt denn jetzt auf König Charles III. Zu?
Vorerst kann er sich, glaube ich, darauf verlassen, dass diese ungeheure Welle der Zuneigung von seiner Mutter noch eine Weile auf ihn übergehen wird. Mittelfristig aber hat er eine schwere Aufgabe vor sich, nämlich die Firma, wie Elisabeth II. Die britische Monarchie immer nannte, zu reformieren, zu modernisieren und zu verschlanken. Ohne dass dieser ganz besondere Zauber und diese Magie, die sich ja auch aus diesen großen pompösen Ritualen ergeben, verloren geht. Und das wird keine leichte Aufgabe für ihn.
Dankeschön, Annette Dittert in London. Abschied von der Queen, Beisetzung in Windsor, das ist der Titel einer ARD-Sondersendung, gleich hier im Anschluss an diese Tagesschau. Und darum geht es auch bei Hart aber fair um 21 Uhr. Weitere Informationen gibt es bei tagesschau.de. Ein gutes Jahr nach dem Bundeswehrabzug aus Afghanistan hat eine Bundestagskommission damit begonnen, den Einsatz aufzuarbeiten. Ziel sei es, Lehren zu ziehen für das künftige deutsche Auslandsengagement, sagte der Vorsitzende des Gremiums Müller. Die Bundeswehr war vergangenen Sommer nach knapp 20 Jahren am Hindukusch abgezogen. Ein Untersuchungsausschuss beschäftigt sich zudem mit der eiligen Evakuierungsaktion aus Kabul.
Kabul, August 2021. Verzweifelte Menschen klammern sich an Flugzeuge, die Taliban übernehmen die Macht, die NATO-Mission ist gescheitert, damit auch der 20-jährige Einsatz der Bundeswehr im Land. Diese Bundestagsabgeordneten sollen zusammen mit 12 Expertinnen und Experten jetzt klären, warum die Afghanistan-Mission kaum etwas erreichen konnte.
Es ist richtig, dass sich der Deutsche Bundestag also mit diesem Einsatz auseinandersetzt, dass er sich auch selbstkritisch mit diesem Einsatz auseinandersetzt. Warum sind bestimmte Dinge nicht gelungen?
Über 12 Milliarden Euro kostete der Einsatz. Etwa 158.000 Bundeswehrangehörige dienten am Hindukusch. 59 Soldaten ließen dort ihr Leben. Die Politik habe von Anfang an zu wenig auf die Wissenschaft gehört, kritisieren die Fachleute schon jetzt.
Es war schon sehr lange klar, dass bestimmte Aspekte der Afghanistan-Mission nicht so funktionieren wie geplant. Und jetzt wird es die Aufgabe sein, zu schauen, woran das lag und auch wie man wissenschaftliche Expertise besser in das politische System einspeisen kann.
Rückkehr der Bundeswehrsoldaten vor über einem Jahr. Die Bundeswehr begrüßt die Kommission, die auch Lehren für aktuelle und künftige Einsätze ziehen soll. Es gäbe besonders von Seiten der Politik viel zu verbessern.
Ziele zu benennen, diese zu operationalisieren und immer wieder abzugleichen, nicht nur national, auch international. Und ich glaube, da wird einiges zum Vorschein kommen, das wir in Zukunft besser machen können.
Besonders der Auftrag an die Enquete-Kommission, Handlungsempfehlungen auch für andere Auslandseinsätze abzugeben, ist politisch bemerkenswert. Die Bundeswehrmissionen in Mali und im Irak ähneln nämlich dem Afghanistan-Einsatz, zumindest teilweise. Schlussfolgerungen der Kommission zu Afghanistan könnten also die Bundesregierung sogar bei laufenden Auslandseinsätzen zum Handeln zwingen.
Mehrere Umweltorganisationen wollen verhindern, dass die EU Atomkraft und Erdgas bald als nachhaltig einstuft. Unter anderem Greenpeace und der BUND fordern eine Stellungnahme der EU-Kommission und drohen mit einer Klage. Von Januar an sollen Investitionen in Atomkraft und Gas besonders gefördert werden können. Die Umweltschützer argumentieren, so seien die Klimaziele nicht zu erreichen. Zudem gäbe es für radioaktiven Müll keine Lösung. Bund und Länder wollen eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket. Darauf haben sich die Verkehrsministerinnen und Minister von Bund und Ländern heute verständigt. Eine Arbeitsgruppe soll bis Oktober Lösungen für die umstrittene Finanzierung vorschlagen. Der Bund will 1,5 Milliarden Euro beisteuern, wenn die Länder das Gleiche zahlen. Diese fordern aber deutlich mehr Geld, um den öffentlichen Nahverkehr auszubauen.
Das Ziel ist klar. Ein bundeseinheitliches Ticket soll es geben, preiswert soll es sein. Doch was es am Ende kosten wird und welchen Anteil Bund und Länder jeweils übernehmen, bleibt weiter ungeklärt.
Der Bund hat ein Produkt ins Leben gerufen, das 9-Euro-Ticket. Wir sehen, es ist ein Produkt, was die Menschen gerne weiter fortgeführt haben wollen. Dafür braucht es aber mehr als nur ein Versprechen, sondern hier muss Butter bei die Fische.
Das Pokerspiel mit dem Bund hat begonnen. Die Länder sind sich einig, dass die sogenannten Regionalisierungsmittel, also Geld vom Bund, um den Nahverkehr ausbauen zu können, erhöht werden müssen. Eine Arbeitsgruppe soll nun zügig eine Lösung finden.
Wir wollen reagieren. Die Menschen erwarten ein Ticket, das ihnen die Einfachheit bietet, die sie jetzt 3 Monate lang erfahren durften durch das 9-Euro-Ticket. Und dafür hat der Bund 1,5 Milliarden zusätzliche Regionalisierungsmittel zur Verfügung gestellt.
Doch die reichen nicht, finden vor allem die Verkehrsminister der Flächenländer. Schließlich hätten die Sparmaßnahmen der vergangenen Jahre gerade hier das Angebot ausgedünnt.
Wo kein Zug fährt, wo kein Bus fährt, da bringt uns auch ein noch so günstiges Ticket nicht weiter. Und das gilt insbesondere natürlich im ländlichen Raum.
Als einziges Bundesland hat Berlin bisher eine Übergangslösung geschaffen, das 29-Euro-Ticket. Für die bundesweite Lösung deutet sich ein Preis zwischen 49 und 69 Euro an. Mitte Oktober wollen sich die Verkehrsminister wieder treffen. Bis dahin wollen Bund und Länder in strittigen Fragen einen Kompromiss erarbeitet haben.
Die Ukraine bekommt 4 weitere Panzerhaubitzen aus Deutschland. Die Lieferung werde unverzüglich in die Wege geleitet, so Verteidigungsministerin Lambrecht. Die Bundeswehr habe dann insgesamt 14 dieser Haubitzen abgegeben. Die Ukraine fordert seit längerem auch schwere Waffen für den Kampf gegen russische Truppen. Bisher hat aber kein NATO-Land Kampfpanzer westlicher Bauart geliefert. Russland weist den Vorwurf zurück, im Gebiet Charkiw in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen zu haben. Kreml-Sprecher Peskow nannte hunderte Gräber in Isjum und Folterhinweise eine Lüge. Währenddessen macht die Ukraine Russland für den Angriff auf das Atomkraftwerk Südukraine verantwortlich. Nach Angaben des Betreibers schlug eine russische Rakete 300 Meter entfernt ein und löste eine Explosion aus. Die Reaktoren seien unversehrt geblieben. Der Fall einer jungen Frau hat im Iran zu landesweiten Protesten geführt. Präsident Raisi sagte Aufklärung zu. Mahsa Amini war vor knapp einer Woche in Teheran wegen Verstoßes gegen die Kleidervorschriften festgenommen worden. Sie brach auf der Polizeiwache unter ungeklärten Umständen zusammen und starb später im Krankenhaus.
Tod dem Diktator und weg mit den Mullahs, schreien Demonstranten in der Teheraner Innenstadt am späten Nachmittag. Rasend schnell verbreiten sich Handyaufnahmen davon im Netz. Gleichzeitig gehen Sicherheitskräfte gegen die Demonstranten vor. Es gibt zahlreiche Festnahmen, nicht nur in Teheran. Auslöser ist der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Vergangene Woche wird sie von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht streng genug getragen haben soll. Kurze Zeit später fällt sie ins Koma und stirbt. Von schwerer Polizeigewalt ist die Rede. Aminis Familie berichtet von Misshandlungsspuren. Doch der Staat wiegelt ab. Teherans Polizeichef spricht heute von Herzproblemen der jungen Frau. Die Beamten hätten alles richtig gemacht. Es ist die Pflicht unserer Behörde, Frauen an die islamischen Kleidervorschriften zu erinnern. Im Netz kursieren allerdings seit Jahren zahlreiche Videos vom brutalen Vorgehen der Sittenpolizei. Augenzeugen sprechen immer wieder von Schlägen und Misshandlungen. Die Regierung um Irans Präsident Raisi versucht, die Scharia seit einiger Zeit immer strenger durchzusetzen. Raisi reiste heute nach New York, um das erste Mal an der UN-Vollversammlung teilzunehmen. Im Iran hoffen viele, dass dort auch Mahsa Aminis Tod zur Sprache kommen wird.
US-Präsident Biden hat die Corona-Pandemie in seinem Land für beendet erklärt. Es gebe zwar noch Probleme mit dem Virus, aber das Blatt habe sich gewendet, sagte Biden in einem TV-Interview. Seine Regierung hatte im Kongress allerdings erst vor wenigen Wochen zusätzliche Mittel für den Kampf gegen Corona beantragt. In den USA sterben nach offiziellen Angaben etwa 400 Menschen pro Tag im Zusammenhang mit dem Virus. Durch einen ungewöhnlich heftigen Taifun in Japan sind mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. Gestern traf der Taifun Nanmadol auf die Südwestküste. Starke Stürme und Regenfälle führten zu Hochwasser und Erdrutschen. Für 6 Millionen Menschen galt eine Evakuierungswarnung. Bis morgen fegt der mittlerweile etwas abgeklungene Sturm über Japan hinweg. In Puerto Rico hat Hurricane Fiona schwere Schäden verursacht. Die Wassermassen rissen Brücken und Häuser mit. Bisher gibt es keine Meldungen über Todesopfer. Hunderttausende sind aber ohne Strom und vielen Menschen fehlt der Zugang zu Trinkwasser. Inzwischen hat der Hurrikan die Dominikanische Republik erreicht. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 20. September.
Noch gelangt kühle und recht feuchte Luft zu uns. Vom Westen her setzt sich aber allmählich Hochdruckeinfluss durch. Heute Nacht sind vor allem in der Osthälfte und im Norden weiter Schauer unterwegs, anfangs vereinzelt auch Gewitter. Morgen gibt es einen Wechsel von Sonnenschein und teilweise dichten Wolken, dabei gebietsweise Schauer und einzelne kurze Gewitter. Zu den Küsten hin und im äußersten Südwesten scheint die Sonne auch länger. In der Nacht auf den ostfriesischen Inseln noch 12, auf der Schwäbischen Alb Abkühlung bis auf 2 Grad. Morgen werden am östlichen Alpenrand 9, im Markgräfler Land 18 Grad erreicht. Am Mittwoch gibt es in der Osthälfte noch vereinzelt Schauer, sonst nach Auflösung lokaler Nebelfelder oft Sonnenschein. Donnerstag und Freitag sonnig oder nur locker bewölkt, meist trocken und wieder wärmer.
Um 22.15 Uhr hat Karim Joska diese Tagesthemen für Sie. Nachfolge für 9-Euro-Ticket in Sicht, warum Bund und Länder immer noch streiten und was die Lava übrig ließ, ein Jahr nach dem Vulkanausbruch auf La Palma. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.